Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 256, Matthäus 27, 57 bis 66.
Sich um den Leichnam kümmern. Wofür ist das noch wichtig?
Alles vorbei. Es gibt keine Hoffnung mehr. Mit dem Tod hört jede Vision auf. Kennen Sie das auch? Alles, was bleibt, ist ein Leichnam. Und der kann nur noch irgendwie versorgt werden. Und wer übrig bleibt, der muss sich kümmern. Haben Sie das gerne gemacht? Oder waren Sie froh, dass ein Bestattungsunternehmen alles bis ins Detail arrangiert hat? Hatten Sie überhaupt noch die Kraft, etwas zu entscheiden und zu gestalten? Wenn ja, woher haben Sie diese Kraft genommen? Nach dem Tod von Jesus am Kreuz stellte sich die gleiche Frage: Wohin mit dem Leichnam? Die Gegner von Jesus wussten schon, was ihnen am liebsten gewesen wäre. Aber sie hatten auf den Leichnam keinen Zugriff. Hören wir mal, was dann wirklich geschehen ist. Wir hören diese Geschichte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, Abvers 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm den geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Ja, wir müssen uns mal die Situation noch mal vergegenwärtigen. Ein paar Tage vorher, da gab es in Jerusalem eine helle Aufregung. Da hat doch jemand den Lazarus, den reichen Lazarus vom Ölberg, aus dem Grab geholt. Der war schon am Verwesen. Und als dann genau dieser dann auf einem Esel nach Jerusalem einzog, da waren sie begeistert, da haben sie Hosianna gerufen, da kam doch jetzt ganz offensichtlich der Messias, der so angekündigt war, also der neue König. Er ist da, endlich. Ja, dann. Jesus reinigt nochmal den Tempel. Ob er das erste Mal macht oder vielleicht das zweite Mal, weil andere das ja am Anfang von seiner Tätigkeit berichtet hatten. Kann ja sein, dass er es zweimal gemacht hat. Ist egal. Was Jesus jetzt macht, ist jetzt nicht die Herrschaft zu übernehmen, sondern das Passamahl vorbereiten zu lassen. Es passiert nichts. Gar nichts. Jesus feiert das Passamahl im ausgesprochen kleinen Kreis und stiftet bei dieser Gelegenheit das, was wir heute Abendmahl nennen. Ja, und danach sind sie zum Ölberg aufgebrochen. Dort wurde Jesus gefangen genommen ohne wirklichen Widerstand? Ja, dann wurde er verurteilt auf eine sehr intrigante Art und Weise. Der Pilatus, in der Hoffnung, dass da vielleicht Mitleid erweckt wird, ließ ihn auspeitschen, was vom römischen Standpunkt her eine ganz, ganz schwere Angelegenheit ist. Viele sind dabei schon gestorben. Hat nichts genutzt. Sie haben, als er einen freigeben wollte, den Barabbas freigeben wollen. Also sie wollten den haben. Und dann ist er am Kreuz hingerichtet worden. Am Kreuz hingerichtet zu werden, das war auch damals, auch für alle Römer, auch für die vornehmen Römer, die schändlichste, die scheußlichste Art der Todesexekution. Das war schier unerträglich. Ja, insofern ist das auch verstehbar, dass praktisch alle Jünger sich da jetzt nicht öffentlich sehen ließen. Außer dem Johannes. Der war dann zusammen mit denen, die auch dabei waren. Und das waren viele Frauen. Die Frauen kamen dazu. Naja, bei den Römern war das ja eine sehr gezielte Methode, um Abschreckung zu erzeugen. Und damit man diese Abschreckung vertiefen kann, kann man ja normalerweise auch den Betreffenden am Kreuz hängen lassen, bis er vermodert und bis er von alleine abfällt und bis die Vögel an ihm gefressen haben. Kann man ja machen. Das Problem, dass das unmittelbar vor einem hohen Fest, dem Passa oder eigentlich dem Pessachfest war, ein Wallfahrtsfest, wo alle möglichen Leute aus allen Landen nach Jerusalem kamen, und es war zugleich ein Sabbat, und damit war dieser Sabbat sozusagen ein hoher Sabbat. Und der Evangelist Johannes berichtet auch, dass dann die jüdischen Behörden dann Pilatus darum gebeten haben, doch diesen Todeskampf etwas zu verkürzen und zu beenden, damit nämlich die Leichname noch vor dem Passafest abgehängt werden können. Nur die Methode, um das Ganze zu verkürzen, war damals Beine brechen. Warum? Um den Todeskampf zu verlängern, hat man häufig bei dem Kreuz sowas wie ein Podest unter die Füße genagelt. Und wenn diejenigen, die am Kreuz hingen, dann ja eigentlich dadurch, dass sie gar nicht mehr atmen konnten, konnten sie versuchen, sich hochzustemmen, natürlich unter gigantischen Schmerzen, um dann wieder ein bisschen atmen zu können. Das verlängert den Todeskampf. Und wenn man die Beine bricht, dann sacken sie zusammen, können sich nicht mehr hochstemmen und ersticken relativ schnell. Ja, das haben sie bei den beiden Mitgekreuzigten rechts und links von Jesus gemacht. Aber Jesus war schon offensichtlich tot. Und deswegen gab es nur noch einen kurzen Test. Mit einer Lanze wurde dann ihm in die Seite gestochen und dann war klar, ja, der ist tot. Ganz klar. Und diesen Vorgang, den beschreibt Johannes sehr, ja, ausführlich. Und was er danach sagt, das können wir in Johannes 19 ab Vers 35 lesen, dann schreibt er nämlich: Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Und dann zitiert er jetzt zwei Bibelstellen: Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Also ganz offensichtlich verweist Johannes auf sich selbst. Er möchte sich nicht in den Mittelpunkt stellen, aber er bezeugt das jetzt. Er hat es gesehen und er will es den Menschen weitergeben, damit sie glauben. Und glauben auch unter anderem, weil dort Schriftzitate von ihm angeführt werden, die das vorausgesagt haben. Was sind das für Schriftzitate? Na, das eine mit dem Nichtbrechen, da geht es um das Passahlamm. Das Passahlamm, das sie zum Auszug aus Ägypten essen sollten und auch dann immer wieder als Feier essen sollten. Und da ist eine ganz klare Anweisung, wie sie das machen sollten. Da heißt es nämlich im 4. Mose 9, Abvers 12, und sie sollen nichts davon übrig lassen, also vom Lamm, bis zum Morgen, also aufessen. Auch keinen Knochen davon zerbrechen. Und sollen es ganz nach der Ordnung des Passa halten. Das ist jetzt der Bezug von Johannes. Aber dann hat er noch einen zweiten Schriftbezug, nämlich dieses Durchbohren. Was meint er denn damit? Ja, da geht es um eine Vision des Propheten Sacharja. Da geht es um die Endzeit. Dann, wenn Gott seinem Volk wieder begegnen wird, wo er seinen Geist über das Volk ausschütten wird. Und da heißt es in Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Also hier ist dieses Durchbohrtwerden ganz klar. Also wenn man das mal übersetzt, heißt das ganz einfach, sie werden zum Ende der Zeiten, wenn mein Geist über sie ergossen wurde, werden sie erkennen, dass ich das war, der durchbohrt wurde. Und sie werden sich außerordentlich betrüben darüber, dass sie mich damals nicht erkannt haben. Ja, die Kreuzigung war für die Israeliten selbst keine Todesart, die sie durchgeführt haben. Aber an ein Holz hängen, also eine Leiche an ein Holz aufhängen, so zur Demonstration, das gab es durchaus. Aber das war erst nach der Tötung möglich. Und wenn das gemacht wurde, dann galt auch wieder eine Regel, nämlich 5. Mose 21. Ab 22, da heißt es, wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und sie tötet, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben, denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Ja, ihn also möglichst schnell begraben, war eigentlich angesagt. Nun war der Leichnam ja noch immer im Besitz der Römer. Den konnte man nicht einfach mit dem machen, was man wollte. Für Jesu Widersacher war das klar, was ihn am liebsten wäre, nämlich ihn irgendwie am liebsten anonym verscharren. Denn das hatte ja auch seinen Grund, weil wenn er am Holze gehangen hat, dann ist er nach dieser Stelle ja eigentlich verflucht. Und das ist eine absolute Schande. Und dann ist von diesem ganzen Messias-Nimbus nichts mehr übrig. Also ihn einfach anonym verscharren und dann ist diese ganze Angelegenheit ausgestanden. Ja. Nun macht ihn aber die Tätigkeit zweier heimlicher Jünger einen Strich durch die Rechnung. In Matthäus wird jetzt nur erzählt von dem einen Jünger, das das Ganze etwas verkürzt erzählt, aber die anderen Evangelisten erzählen das ausführlicher. Josef von Arimathäa, der macht das jetzt. Das ist ein reicher Jude, der aus Arimathäa wahrscheinlich dort geboren ist, jedenfalls wurde er so genannt. Und er hat sich dann dort auch ein entsprechendes Grab, so ziemlich in der Nähe dieser Galgenstätte, Golgatha, Schädelstätte, hat er sich da in einen Garten angelegt und auch ein Grab da hineinschlagen lassen. Und er und sein Freund Nikodemus, die hatten offensichtlich das Bedürfnis, jetzt mit diesem Leichnam anders umzugehen. Sie waren beide öffentlich bekannt. Sie waren geachtet. Sie waren beliebt. Sie waren angesehen. Und, nicht zu vergessen, sie waren Mitglied des Führungsgremiums, des Sanhedrins. des Gremiums also, das letztendlich die Entscheidungen im Sinne der Selbstverwaltung treffen konnte. Und dann ist es klar, die Mitglieder des Sanhedrins, und vielleicht auch, weil er ein reicher Bürger war und auch sonst bekannt war, den kennen natürlich auch Pilatus, die haben auch Zugang zu ihm, ist gut. Also kann er ohne große Probleme ihn um den Leichnam bitten. Ja, dieser genehmigt auch die Herausgabe. Er kontrolliert zwar zuvor, ob er auch wirklich tot ist, indem er seinen Soldaten fragt, aber er gibt ihn heraus. Beide nehmen den Leichnam jetzt ab. Vermutlich nicht sie, sondern es sind reiche Leute und sie haben ihre Helfer, sie haben ihre dienstbaren Geister, die natürlich für sie das tun. Nikodemus bringt eine ganze Menge von Harzen oder Ölen mit, die gewonnen werden aus den Pflanzen Myrrhe und Aloe. Das sind desinfizierende und duftende ätherische Öle, die darin enthalten sind. Da hat ziemlich viel mitgenommen. Wenn man es ernst nehmen soll, was da steht, dann sind das ungefähr die 30 Kilo. Also ist es ziemlich viel, was er mitgebracht hat oder mit hat bringen lassen. Sie wickeln also dann den Leichnam in Leinentücher und natürlich so, dass also auch dann er umgeben ist von diesen duftenden Substanzen. Und dann legen sie ihn in dieses private Felsengrab von Josef. Das ist in Stein gehauen. Wir können so ein Beispiel davon hier hinten sehen. Und in diesem Felsengrab gibt es eine Vorkammer und dann gibt es dann das eigentliche Grab mit einer seitlichen Ablage. Dann ist sozusagen seitlich noch einmal eine Höhlung ausgehöhlt, entweder mit einer ebenen Fläche oder ein bisschen ein kleiner Trog, wo dann die Leiche abgelegt werden kann. Das war aber völlig frisch, das war ja für ihn vorgesehen. Und davor gab es einen gepflegten Garten. Und alles in der Nähe dieser Hinrichtungsstätte. Nachdem sie ihn dorthin legen, dann verschließen sie das. Dafür gibt es dann eine der beliebtesten und aufwendigsten Methoden. Aufwendig war jetzt für Josef von Arimathea überhaupt kein Problem, dass sie einen Stein davor rollen. Man kann das auch hier hinten sehen. Das war ein Stein, der in so einer Rinne dann einfach dahin gerollt werden kann und der ist sehr schwer wieder wegzurollen. Vielleicht kann man ihn auch versiegeln dann. Und dann gehen sie davon. Man kann sich vorstellen, wie es ihnen dabei ging. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt ist das Passamal dran, aber für den Fall, dass sie die Leiche angefasst haben, das selbst gemacht haben, ist das Passamal für sie gestrichen. Denn dann müssen sie sich erst mal wieder reinigen. Aber sie dürfen dann später, ich glaube nach 2 Wochen ist das erlaubt, können sie dann in dem Falle das auch nachholen. Jedenfalls werden die beiden beobachtet von 2 Frauen. Der Maria Magdalena, das ist eine altbekannt, das ist diejenige, die Jesus über alle Maßen liebt, und die andere Maria, wie das hier genannt wird. Und die andere Maria, die ist schon zuvor, vor diesem Abschnitt, schon mit anderen Frauen genannt worden. Nämlich, da heißt es, es sahen aber dort, also bei der Kreuzigung, viele Frauen von Weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Also die andere Maria war vermutlich die Mutter von Jakobus und Josef. Und die beiden werden ja immer auch als die Brüder von Jesus beschrieben. Aber Brüder jetzt nicht im biologischen Sinne, sondern einfach innig mit ihm verbunden. Ja, welche Motive haben jetzt diese beiden Männer? Man darf ja nicht vergessen, das Risiko der totalen sozialen Ächtung, das ist sehr groß. Sie bewegen sich in Kreisen, in denen außerordentlich viele sehr froh sind, da diesen Prediger und Zauberer endlich vernichtet zu haben. Sie selbst sind erst einmal angesehen und ehrwürdig und respektiert. Aufgrund dessen sind sie ja zu Lebzeiten wenn schon, dann nur heimlich zu Jesus gekommen. Sie wollten jetzt nicht unmittelbar mit ihm in Verbindung gebracht werden. Vielleicht haben sie das jetzt auch gemacht. Jedenfalls Johannes beschreibt das, dass sie heimlich Pilatus dann gebeten haben. Aber diese ganze Geschichte dort, die dann abgelaufen ist, da irgendjemand bekommt das immer mit. Und wenn das jemand mitbekommt und sieht, was da geschieht, dann geht das wie ein Lauffeuer natürlich dann durch den ganzen Ort. Also sie gehen das Risiko des sozialen Todes ein. Ganz plötzlich. Aus welchem Grund? Ja, es gibt nur einen einzigen Grund. Das ist ihre Liebe zu Jesus. Weil das ist heute bei uns ja auch so. Die Liebe, die man zu jemandem hat, überträgt sich auch auf die sogenannten sterblichen Überreste. Wir gehen mit diesen Überresten mit größter Achtung und Fürsorge um. Denn alle unsere Gefühle sind da, die ganze Schmerzlichkeit, das Gefühl von Verzweiflung, aber alles das hat noch ein konkretes Objekt, das man sehen, das man anfassen, an das man denken kann, an das man sich erinnern kann. Und für Josef aus Arimathäa ist natürlich das jetzt selbstverständlich, dass er eigentlich sein extrem kostspieliges Grab zur Verfügung stellt. Das ist für ihn die höchstdenkbarste Ehre. Man kann es eigentlich so sagen, erst durch den Tod von Jesus kommt ihre Liebe zu ihm zum vollen Durchbruch. Das ist manchmal auch bei uns so, dass erst dann, wenn wir jemanden verlieren, wir plötzlich merken, wie wir ihn ungeheuer geliebt haben, ohne uns das vorher so ganz in der ganzen Fülle zuzugestehen. Aber eigentlich machen die beiden es damit, erst den Frauen gleich. Denn die haben ihn ja auch schon zuvor und auch jetzt ständig begleitet. Ohnmächtig zwar, aber eine Abordnung von den beiden, die beiden Frauen, die haben alles mitbekommen. Sie blieben dabei, sie sitzen gegenüber dieser Grabstelle und schauen zu. Dadurch geben aber die beiden Männer allen, sich selbst und allen anderen auch einen Ort der Trauer. Und das ist so wichtig. Der Ort der Trauer ist ja ein Ort, der ist konkret, der ist greifbar. Hier kann man seinen eigenen Gefühlen der Trauer und der Verzweiflung einfach freien Lauf lassen. Er wird auf seine Art und Weise heilig. Die können natürlich nicht wissen, dass es bald darauf ein ganz anderer Ort sein wird, nämlich der Ort der größtdenkbarsten Freude. Jetzt ist es der Ort der absoluten Trauer. Ja, und was geschieht dazwischen? In der Zeit, in der es noch nicht zum Ort der Freude werden kann, es gibt ganz wenige Stellen im Neuen Testament, in denen deutlich gesagt wird, dass Jesus in die Welt der Schatten hineingeht, also in diese Unterwelt, in Sheol oder Hades, je nachdem, ob man es griechisch oder hebräisch ausdrückt, die Welt der von Gott getrennten Seelen. Er wird also quasi, wie alle anderen Seelen, erst einmal davon verschluckt. Aber er ist der Bissen, mit dem sich der Tod dann absolut verschluckt haben wird. Alle zuvor aussichtslos von Gott getrennte, also auch wir, sie bekommen dadurch eine neue Chance. Aber das ist ein anderes Thema.